Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge 204. Ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen, und natürlich auch Sie, liebe Zuhörer, ganz herzlich und euch, liebe Freunde, all zusammen.
Warum begrüßt du mich nicht? Dann brauchte ich mich bei den Zuhörern nicht zu begrüßen.
Diese Logik erschließt sich mir nicht. Ich habe dich begrüßt heute Morgen, als wir uns hier im Studio trafen. Aber wenn ich dich begrüßt hätte jetzt hier, warum brauchtest du dann die Zuhörer nicht zu begrüßen?
Dann wäre ich auch ein Zuhörer.
Ach so.
Und der dann begrüßt wäre.
Also ich begrüße auch Wolfgang Back als Zuhörer und du brauchst die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht zu begrüßen.
Aber ich darf dann auch nichts sagen, ne?
Ja, am besten nicht.
Also dann begrüße ich doch lieber alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer.
Jetzt kriegst du aber wieder Kritiken wegen dieser Begrüßung. Oha. Aber es gibt auch welche, die sagen, macht das weiter so. Ich finde das ja ganz lustig und erfrischend, wenn ihr euch das die Sachen um die Köpfe haut.
Ja, da müssen wir noch ein bisschen härter werden in Zukunft.
Ah ja, na gut. Ich denke, wir beide sollten jetzt gemeinsam den Heinz
den HC
Schmitz begrüßen.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, Heinz ist auch wieder im Studio. Wir haben heute ein paar Themen vorbereitet. Heinz, was hast du mitgebracht?
Ich habe etwas über Cloud Computing, meinem Lieblingsthema, mitgebracht.
Ah, Cloud Computing, schön Wetter Computing.
Wer klaut denn das Computing?
Nein, das sind Wolkenrechner.
Ach so, ah ja.
Das hat auch nichts mit Wettervorhersage zu tun.
Also, aber diesmal hast du, glaube ich, Wölkchen mitgebracht, oder?
Ja, auch kleine Wölkchen, ja.
Also nicht nur Wölkchen, sondern kleine Wölkchen auch noch. Also klitzekleine Wolken.
Ganz klitzekleine Wolken.
Mini-Wolken, Nanowolken. Und
das ist genau wie Ostern mit diesen Icons da, diese kleinen. Achso, das ist wieder ein anderes Thema.
Also ich möchte gerne reden etwas über die Sicherheit von Cloud Computing. Das ist ein Thema, das breiter wird, je mehr sich das Cloud Computing durchsetzt. Wir haben ja vor einem Jahr noch gesagt, das wird Jahre dauern, bis das mal Realität wird, bis dann diese IBMs, Microsoft, Googles und Amazons auf den Markt kamen und plötzlich Cloud Computing Dienste anboten, auch für den Privatanwender oder für die kleinen Firmen.
Microsoft auch.
Microsoft auch, ja. Entschuldigung. Dieses kleine Unternehmen hatte ich jetzt vergessen.
Ja, das heißt ja winzig weich.
Ja, also haben wir Cloud Computing, es kommt in die Realität. Und was heißt das jetzt auf der anderen Seite? Welche Risiken sind damit verbunden? Fraunhofer SIT hat sich damit befasst, hat eine Studie darüber gemacht, eine sehr hochinteressante Sache, und versucht mal aufzuzeigen, wo denn die Vorteile, Nachteile und Gefahren liegen da drin. Denn wenn ich meine Daten in die Wolke gebe, also ins Internet gebe, sind sie nicht mehr bei mir am Rechner, sie gehören plötzlich oder sind für andere Leute auch verfügbar. Denn wenn einer eine Festplatte hat, kann er auch die Sachen auslesen. Denn wenn man weiß, wie die verschlüsselt werden, kann man sie auch wieder rauslesen.
Ja, wer ist der eine? Jeweils der Cloud-Betreiber.
Der Cloud-Betreiber, gut. Ja. Und wenn sollte die Strecke gehackt werden, natürlich auch der Hacker, der ihn unterwegs mithört.
Gab es das schon?
Ja.
Was ist denn ein Cloud-Betreiber? Was macht der denn? Ja. Ist das jetzt eine Firma oder ist das ein Konglomerat oder ist das, wie sieht denn das
aus? Also es ist erstmal ein Oberbegriff für Rechnerleistung, die nicht im Haus ist. Rechner- und Speicherleistung nicht im Haus ist, sondern irgendwo anonym ist zunächst mal. Die Anbieter von Cloud Computing, also diese Microsofts, Amazons, Googles und wie sie alle heißen.
Unity Media.
Die machen es auch.
Habe ich da.
Als Speicherplatz.
Als Speicherplatz.
Ja, ja, das ist auch ein Teil des Cloud Computings. Die bieten dann eben Speicherplatz, virtuellen Speicherplatz an. Andere bieten ja, wie diese Google Apps zum Beispiel, die bieten ja ganze Applikationen an. Man kann komplette virtuelle Maschinen über das Netz kriegen. Da wird dann alles gehostet irgendwo in einem Rechenzentrum, von dem man nicht weiß, wo es steht. Es hat Vorteile. Man braucht keine eigene Infrastruktur. Gerade für kleine Firmen. Wenn man kleine Kanzleien sieht oder Arztpraxen sieht und wenn man sich da teilweise umguckt, was da an Infrastruktur rumsteht, dann kreuzt es einem schon die Fußnägel und man wundert sich, wieso da nicht mehr passiert. Die hängen dann teilweise zwar im Internet dran, haben aber kaum Sicherheitssoftware installiert, weil die einfach damit überfordert sind. Die haben ganz andere Aufgaben. Die haben dann vielleicht irgendeinen Bekanntschaft, einen Schwiegersohn oder einen Enkel oder sowas, der das dann ab und zu mal macht oder ein Student, der mal vorbeikommt. Ab und zu leisten sie auch noch professionelle Dienstleistungen, sind allerdings dann für kleine Praxen relativ teuer. Also ist ein sehr, sehr unsicheres Umfeld. Die sind natürlich besser beraten, wenn sie ihre Rechenleistung rausgeben.
Aber ist denn das sicherer?
Das ist ein zweischneidiges Schwert, Wolfgang. Auf der einen Seite werden die Rechenzentren professionell gehostet. Das heißt, die haben aktuelle Virenscanner und die haben meist auch mehr als einen Virenscanner im Einsatz, denn beim Aktualisieren weiß man, dass der eine mal schneller ist als der andere. Die haben Intrusion Detection, also Hackerabwehr drin. Die haben Spamabwehr drin für die Filter. Das sind alles da, wenn man das selber pflegen will.
Die haben vernünftiges Backup.
Ja, das natürlich auch, ja. Und wenn man das alles selber machen will, kostet es einfach Geld und Zeit, wenn das jeder für sich selber betreibt.
Können und wissen, das muss ja auch beschafft werden.
Für eine große Firma, die genug Ressourcen dafür zur Verfügung stellen können, ist das kein Thema. Die machen es besser im Haus, da wissen sie auch, wo ihre Daten sind. Aber wenn ich jetzt so an wirklich eine kleine Rechtsanwaltspraxis mit drei Mannequins denke oder an kleine Arztpraxis, die sind besser aufgehoben, wenn sie in die Cloud reingehen. Der Nachteil ist, dass denen die Daten nicht mehr gehören. Was heißt, die Daten gehören denen schon, aber die sind nicht mehr im Haus, die können weg sein. Es ist einmal die Gefahr, dass Hacker die Leitung mitkriegen, dass also die Rechner, die vor Ort sind, kompromittiert sind. Nicht die Rechenzentren, die können das schon abschotten. Aber dass die Rechner vor Ort kompromittiert sind, dass ein Keylogger drauf ist oder sonst irgendein Spyware-Programm, dass die Daten, die dann wieder reinkommen über das Netz, von Hackern mitgelesen werden können. Die andere Sache ist, über die haben wir auch schon mal gesprochen, was ist, wenn es denn der Provider in Schwierigkeiten kommt? Wenn ich jetzt einen Cloud-Provider habe, der pleite geht oder der sein AOL zum Beispiel, die jetzt plötzlich ihre Dienste einstellen. Gut, das ist jetzt nur denn teilweise Speicherplatz und sowas, also nichts wirklich Ernsthaftes. Aber ich habe jetzt einen Provider, der sagt, so, interessiert mich nicht mehr, ich mache zu. Dann sind meine Daten weg. Oder er gibt mir die vielleicht noch in irgendeinem Datenformat. Ist das denn ein Datenformat, mit dem ich zu einem anderen Provider gehen kann, um die weiter zu betreiben? Gar nicht mehr von kriminellen Absichten
aus. Das weiß keiner, nehme
ich an. Es gibt keine Standardisierung zurzeit. Es gibt zwar dieses Open Virtual File Format, OVF-Format, in dem kann man virtuelle Maschinen einpacken und auf einen anderen Rechner bringen. Wenn man dann ja versucht hat, da von einer Plattform zur anderen zu gehen, würde man sagen, okay, das geht. Aber richtig gut geht's wirklich nicht.
Wie ist denn eigentlich die Praxis? Legt man die Daten verschlüsselt ab oder schickt man die im Klartext? Zu Google oder zu Amazon?
Der normale Privatmann macht das leider über eine HTTPS-Leitung, also eine verschlüsselte Leitung, die...
Wo es auch Probleme dabei gegeben hat.
Ja, die auch wenn sie, der Algorithmus dann teilweise gut sein soll, auch schon mal gehackt werden, weil die Zertifikate dann einfach kopiert werden. Wie die in Rechenzentren abgespeichert werden, ob die verschlüsselt auf die Platte gelegt werden, nicht, hängt von dem Betreiber ab, ob er das macht. Die meisten machen es nicht, weil es Performance-Probleme geben könnte.
Ja, wie soll ich mich denn jetzt entscheiden, wenn ich ein kleines Unternehmen habe mit, was weiß ich, 3 bis 15 Leuten und ich bekomme jetzt ein paar Aufträge rein und ich müsste jetzt vielleicht noch 2, 3 Arbeitsplätze haben und noch Rechner kaufen und bla bla bla. Da könnte ich mir einfach ein bisschen mehr Rechnerkapazität, Speicherplatz mieten.
Ja. Das ist eine absolut tolle Anwendung.
Und muss ich jetzt Angst haben? Muss ich jetzt zittern, dass da ich vielleicht bei irgendeinem Provider oder Dienstanbieter gelandet bin, wo ich nicht weiß, was geschieht damit?
Die Gefahr besteht natürlich immer, auch bei den Großen, dass irgendwas bei denen passiert, dass die gehackt werden oder sonst was. Wir haben jetzt ja gerade erlebt, dass denn diese Yahoos, Googles und sowas auch versucht worden zu hacken, in dem Fall sogar von staatlichen Organisationen. Man ist davor nie sicher. Sobald man es rausmacht, aber der Rechner intern kann ja auch gehackt werden, sobald ich eine Verbindung zum Internet habe.
Okay.
Also ist das im Prinzip die gleiche Gefahr.
Ich weiß aber nicht, wo meine Daten dann wirklich rumfliegen.
Es gibt die Probleme, man muss sichere Verträge machen, das ist eine Rechtssache, eine sichere Verträge mit dem Provider machen, muss darauf achten, wie die Daten abgelegt werden, eventuell sich auch versichern lassen, dass man jederzeit an Backups rankommt, an Kopien rankommt, dass im Falle einer Insolvenz die Daten nicht einfach verloren gehen können, sondern dass die in einem neutralen Ort gespeichert werden und eventuell weitergegeben sind. Und man muss sich eventuell sogar darum kümmern, in welchem Datenformat werden die Daten abgelegt. Sind die denn wirklich hinterher weiter nutzbar?
Ist es denn so, dass ich meine ganzen Daten weggebe oder fahre ich zu Hause in meinem Betrieb dann noch die eigentliche Datenerfassung und nehme das andere nur als Backup?
Das ist eine andere Möglichkeit, dass ich sage, ich nehme mir nur Speicherplatz in der Wolke und lege die nur da ab. Und wenn das mir zu Hause abbraucht, habe ich es denn da noch. Sicherlich ist auch eine Möglichkeit. Aber das ist eine Entscheidung, die muss ich selber treffen, für mich selber. Da kann man auch nicht sagen, da gibt's kein generelles. Wenn ich selber ein IT-Professional bin, dann werde ich das natürlich zu Hause fahren, weil ich weiß, wie es geht. Wenn ich aber ein Arzt, ein Rechtsanwalt bin und mit Schwierigkeiten habe, mit der Technik selber umzugehen, dann gebe ich es doch besser in die Wolke. Dann lasse ich das von professionellen Leuten machen, zahle denen ein paar Mark dafür und habe aber zu Hause die Probleme nicht, die Infrastruktur zu pflegen. Denn Eine Infrastruktur muss laufend gepflegt werden. Es ist nichts Statisches. Wir wissen selber, dass die Viren-Updates täglich kommen, Virenscanner-Updates täglich kommen, dass man immer neue Intrusion-Detection haben muss, dass man die ganzen Patches einspielen muss. Im Moment läuft hier mal wieder eine Warnung vor dem Internet Explorer, weil dieses Active Scripting da mal wieder Blödsinn drüber machen kann. Also ich muss mich denn immer wieder drum kümmern. Und das, wenn ich das in der Wolke habe, sollen sich professionelle Leute drum kümmern.
Ich habe einen ganz, ganz anderen Aspekt, den ich ganz gerne mal versuchen würde, hier in die Diskussion zu werfen. Ein Service Provider, jemand, dem mir die Wolke als Dienstleistung anbietet, muss ja nicht unbedingt selbst die Hardware vorhalten. Die kann er sich ja nun irgendwo auch leihen, mieten, kaufen oder wie auch immer. In welchem Land er das tut, weiß ich ja im Grunde vorher nicht. Es kann also sein, dass meine Daten in irgendeinem Land sind, wo der Staat per Gesetz oder wie auch immer einfach per Gewalt Zugriff auf diese Daten hat, ohne dass ich etwas weiß.
Ja.
Ist das nicht ein größerer Unsicherheitsfaktor? Müsste ich nicht, im Grunde genommen, wenn ich nicht weiß, wohin gehen meine Daten, wo werden sie verwurstelt, wo werden sie gespeichert, müsste ich nicht auf jeden Fall ganz sicher alles, was ich weggebe, selbst verschlüsseln? Ist alles andere nicht fahrlässig?
Das ist ein interessanter Aspekt. Ich weiß zum Beispiel von Terramac, dass die in den Verträgen zusichern, in welchem Land die Daten gespeichert werden. Da kann man lokale Einschränkungen machen, denn es wäre ja dann teilweise billiger, das einfach in ein Ostblockland zu verlegen oder in ein Billiglohnland zu verlegen. Aber dass sie ganz klar sagen, okay, deine Daten bleiben lokal, die gehen nicht über die Grenzen. Und genauso muss man den Vertrag mit dem Provider auch aushandeln. Sonst sollte man besser die Finger davon lassen. Denn wir wissen, dass in vielen Staaten, demnächst vielleicht bei uns ja auch, einfach der Staat Zugriff auf die Daten haben darf. Das ist ja zum Beispiel auch bei dem BlackBerry immer wieder ein Einwand, dass der über Rechenzentren, alle BlackBerry-Mails gehen über Rechenzentren in England, wobei die Datenschutzbestimmungen in England mit denen unserer nicht viel zu tun haben. Da hat der Staat also wesentlich mehr Rechte und kann in die Mails reinsehen, wenn er möchte. Wir wissen, dass in USA das sehr professionell betrieben wird, dass jede E-Mail von den Sicherheitsdiensten gescannt wird und wenn dann eben diese Schlüsselworte drin sind, werden die auch analysiert. Sowas Ähnliches wird bei uns kommen. Es gibt Staaten, bei denen die Rechtslage sehr dynamisch ist, bei denen man nicht weiß, was da passiert, wo auch dann die meisten Hacker ihre Angriffe drüber laufen lassen. Die sitzen irgendwo in Staaten und lassen es dann irgendwie über ein Ostblockland laufen, wo dann gerade mal wieder irgendwelche Unruhen sind und wo nichts ist. Wenn Daten denn da landen, hat man Pech gehabt. Also es ist eine Sache, man darf nicht einfach blind dem Provider vertrauen. Man muss darauf achten in den Verträgen, dass die Service-Level-Agreements sauber sind, dass Reaktionszeiten sind zum Beispiel, dass er einem zusichert, dass er nicht einfach 6 Tage im Monat zu sein kann.
Oder man lässt das Ganze.
Gut, dann hat man eben die Mehrkosten, um das zu Hause zu betreiben.
Ich muss nochmal ins gleiche Loch bohren.
Ja.
Gibt es einfache Möglichkeiten, per Software oder vielleicht per zwischengeschaltete Hardware, alle Daten, die von mir aus rausgehen, zu verschlüsseln?
Ja, das gibt es. Es gibt Verschlüsselungsprogramme, es gibt sogar Open-Source-Verschlüsselungsprogramme. Wenn ich nur die Daten rausgebe, kann ich die verschlüsseln, dann kann keiner was damit anfangen. Das ist kein Problem.
Was auch einfach für den Einzelnen, für den unbedarften Arzt vielleicht oder sonst was, den wir am Anfang hatten, zu realisieren ist.
Ja, ja. Er muss dann im Gateway das eben installieren. Das ist also der Rechner, der dann die Übergabe an das Rechenzentrum macht, der muss dann eben die Verschlüsselung haben beim Reinholen dann wieder entschlüsseln. Das ist kein Problem.
Und da siehst du auch keine Gefahr, dass irgendjemand jetzt und das Ding trotzdem knackt in endlicher Zeit.
Nein, die Algorithmen sind relativ sicher. Sicherlich kann man Pech haben, dass irgendeiner durch Zufall den Algorithmus findet. Das ist dann eher, sehe ich, die Gefahr, dass dann intern das Netz gehackt wird, dass einer sich über das Internet irgendeinen Trojaner einfängt und dann das dann intern mithören kann und dass der Provider draußen gar nichts dafür kann.
Also Wolken und Mini-Wolken sind sicherlich für viele eine sehr gute Sache, weil sie selbst, wenn sie keine Ahnung haben, in der Lage sind, mit der EDV zu arbeiten, flexibel sind mit Rechenleistung und Speicherplatz. Aber nur dann, wenn die Daten, wenn sie das Haus verlassen, auch bei mir selbst verschlüsselt werden.
Und ich meine, die Fraunhofer-Studie ist da sehr interessant, die gibt auch Hilfen.
Ja, und natürlich, wenn mein Netzwerk kein WLAN ist, ich kenne eine Arztpraxis, wo der Arzt stolz ist, dass sein Sohn das alles gemacht hat.
Ja.
Wo mit WLAN, mit offenem WLAN gearbeitet wird. Dann kann ich verschlüsseln, was ich will, hinterher. Das ist also ein ganz großer Fauxpas.
Ich meine, wir haben da auch noch einen Schwachpunkt, den haben wir gar nicht angesprochen. Was ist, wenn die Netzwerkinfrastruktur ausfällt, sind meine Daten nicht da?
Okay.
Gut, Hans. Wir haben eine Menge gelernt. Danke schön.
Gern geschehen.
Die weltweiten Rohölvorkommen sind zur Hälfte oder über die Hälfte aufgebraucht. Im 2009 sollen rund 84,4 Millionen Barrel Erdöl konsumiert worden sein, und zwar täglich. Hm. 2010 sollen es 85,7, also eine Steigerung sein. Und man rechnet damit, dass man in den zukünftigen Jahren, also 2020, rund 120 Millionen Barrel pro Tag verbrauchen würde. Allerdings ist das nach der gegenwärtigen Erdölförderung, die Maximum irgendwo um die 90, 95 Millionen Barrel pro Tag liegt, gar nicht möglich. Das heißt, Erdöl wird definitiv bald und sehr schnell und dauerhaft teurer werden, noch bevor es zu Ende geht, weil das Wirtschaftswachstum darauf angewiesen ist. Ja, und in diese Lücke hinein kommt natürlich selbstverständlich alles, was mit alternativen Energien zu tun hat, was mit Strom zu tun hat. Mhm. Und wir haben ja nun eine ganze Menge Sachen. Nur das Problem ist einmal, wir können Strom nicht vernünftig speichern.
Ja, oh, vielleicht doch.
Ja, gut, wenn wir in der Nordsee offshore Riesenmengen an Strom mit Windkraft erzeugen, dann reicht es natürlich noch nicht aus. Man schätzt, dass man 15-30% erreichen kann im Maximum bis 2020, was man braucht. Aber das ist ja schon was, ist ja auch ein guter Weg. Wenn man mit Gezeitenkraftwerken Strom erzeugt und es gibt neue Verfahren, das Problem ist nur, da wo der Strom erzeugt wird, wird er nicht gebraucht, er muss transportiert werden. Und er wird nicht gleichmäßig gebraucht.
Und oftmals wird er auch nicht in der Zeit gebraucht.
Ja.
Also wenn Sonne scheint oder keine Sonne scheint.
Ja, er wird nicht gleichmäßig verbraucht. Ja, ja. Und er wird nicht gleichmäßig erzeugt. So, und wir müssen speichern. Aber wie speichern wir? Ziemlich dumm.
Eigentlich kommt da etwas auf uns zu, was ich irgendwie unbewusst damals bei meinem Studium schon berücksichtigt habe. Ich habe nämlich was ganz Komisches studiert. Und zwar in der Elektrotechnik konnte man Nachrichtentechnik oder auch Hochspannungstechnik studieren in Aachen. Und während des Studiums war plötzlich die Hochspannung weg und wir kamen dann als Energietechniker hinten raus. Und das sind so Themen, die heute so ganz groß aktuell sind.
Ah ja,
und da gab es einen Professor, habe ich schon mal gesagt in der Sendung, der sagte, das Interessante wäre doch, wir entvölkern eine Insel und stellen dort ein riesiges Kraftwerk hin und legen alle Leitungen supraleitend nach Deutschland hinein.
Ja, ja, gut. Also ja, supraleitend können wir es ja noch nicht, weil wir keine Supraleitung bei Raumtemperatur
kommt
haben.
Kommt vielleicht noch?
Vielleicht, das kann man nicht sagen, das wissen wir nicht, aber sie ist gegenwärtig nicht da und wenn sie heute jemand erfinden würde, bis man die ganzen Leitungen ersetzt hätte, das würde Riesensummen kosten und es würde viele Jahrzehnte dauern. Mhm. Aber heute speichern wir Strom ja eigentlich damit, dass wir Wasser auf den Berg pumpen und dazu verwenden wir Strom und wenn wir wieder Strom brauchen, lassen wir es von oben wieder runterlaufen und treiben Turbinen an, die aus diesem fallenden Wasser, aus der Lageenergie da wieder Strom machen.
Wir haben das bei uns so aufgebaut, dass das die Kurzzeitenergie bringt. Wenn 12 Uhr nachmittags ist, wenn die Hausfrau anfängt zu kochen, da wird schnell etwas gebraucht, dann macht man eben da die Schleusen auf. Wir haben Schluchsee zum Beispiel, wir haben Vianden in Luxemburg und wir haben noch ein paar mehr von diesen Pumpspeicherwerken schon 40, 50, 60 Jahre. Und wahrscheinlich könnten wir in Deutschland auch noch mehr bauen, wenn da die Leute mitmachen würden. Es gibt da immer viele Einsprüche dagegen und so weiter. Einfacher ist es wahrscheinlich, das, was jetzt auch schon die Holländer machen, den Strom nach Norwegen zu liefern. Und die haben große Fjorde und haben dort viel, viel, viel Pumpspeicherenergie übrig.
Ja, es gibt aber ein Problem dabei. Wenn man Strom über so große Strecken transportiert, hat man eine kapazitive Blindleistung und man hat riesige Verluste. Es liegt daran, dass wir Wechselstrom transportieren.
Oder Supraleitung wäre eine Lösung. Natürlich wäre das eine Lösung.
Das ist aber nicht realistisch. Gut, aber der Zwischenschritt, den wir haben, das ist, dass man jetzt mittlerweile anfängt, von Schweden nach Dänemark, nach Norwegen, Gleichstromleitungen zu legen mit 450 Kilovolt, also 450.000 Volt, das ist so im Moment die Grenze, was man da handeln kann. Diese Gleichstromleitung, so eine 570 Kilometer Leitung, hat man nur 3% Verlust drauf.
Es war doch schon mal angedacht, die 780 kV zu machen.
Ja.
Ist das nicht in Kanada sogar gemacht worden?
Ja, aber man hat doch Probleme damit. Mhm. Wir erzeugen Wechselstrom. Wir müssen diesen Wechselstrom hochtransformieren auf diese Spannung und müssen ihn gleichrichten. Und das ist ein Problem, das wissen wir noch nicht. Gleichstrom zu schalten ist auch nicht so einfach. Ja, da haben wir riesen Lichtbögen. Genau. Ja. Das ist also überhaupt nicht trivial. Das Problem ist da gar nicht ganz gelöst. Und dann müssen wir am Ende der Leitung aus diesem 450.000 Volt Gleichstrom schon mal wieder Wechselstrom machen von einer Spannung, die dann auch für die Generatoren, für die Pumpen denkbar ist.
Ja, und also, auch für den Transformator nachher brauchbar ist.
Na gut.
Also Gleichspannung ist schlechter
nach der unten Transformator, der muss ja auch die hohe Spannung runter transformieren. Und das ist dem wurscht, ob der von hoch nach niedrig oder umgekehrt macht. Also,
nein, ich meine aber keinen Gleichstrom.
Na, Gleichstrom kann er nicht. Das ist ja nicht möglich. Wir müssen also erstmal aus diesem Gleichstrom wieder eine Wechselspannung machen. So, und das für so hohe Gleichspannungen, eine Wechselspannung und die dann runter transformieren. Also es sind technologische Herausforderungen, aber wir werden nicht darum herumkommen, diese Probleme zu lösen. Denn erstens müssen wir Strom über weite Strecken transportieren, damit wir unseren alternativ gewonnenen Strom auch dort speichern können, wo diese Möglichkeit besteht. Und zum anderen, dass wir ihn an den Ort bringen können, wo wir ihn benötigen. Mhm. So, und das ändert für uns als Verbraucher am Ende erstmal gar nichts, aber es ändert schon insofern etwas, dass wir unsere Alternativen, unsere Windparks, unsere Solarkraftwerke und alles, was da so ist, Geothermie kommt ja auch noch dazu, auch da wandelt man mittlerweile etwas um in Strom, also ist schon ganz interessant, was da alles für Ideen kommen.
Biogas.
Das weiß ich nicht, was gibt es da?
Ja, da gibt's zumindest, ich kann den Mist, den das Vieh macht, den kann ich umsetzen lassen in Methangas.
Ja, ich dachte, das wird zum Heizen verwendet.
Also damit da kannst macht du auch, man auch. Da kannst du natürlich auch Generatoren mitlaufen lassen und Strom erzeugen. Alles das wurde ja schon angedacht in frühen Jahren, das wurde auch gemacht. Ich habe das mal besucht, einen Film darüber gemacht, das war ganz interessant. In Bayern war das eine uralte Biogasanlage, wo in einem Kloster die ganzen Küchenabfälle und alles reingeschmissen wurde und die waren dann weg und haben Strom erzeugt. Mhm. Schon eine tolle Idee. Da muss man viel mehr überlegen. Und auch die Leute, die am Wasser wohnten, damals die Mühlen hatten, die hatten ja alle einen kleinen Generator auch
drin. Ja, das war ganz normal.
Und dann mittlerweile aber sind alle die Wasserrechte verkauft worden. Die hat dann RWE aufgekauft. Und jetzt dürfen die kein Wasserrad mehr laufen lassen, weil die Rechte verkauft wurden.
Naja. Mit einem
kleinen Generator dran. Aber da müsste man einfach mal mit dem Hammer reinschlagen und sagen, so geht es nicht.
Ja, also Rechte auf so etwas, das ist fast schon unmoralisch, möchte ich mal sagen. Zurzeit haben wir in Deutschland etwa 22% Stromanteil am Gesamtenergiebedarf. Europaweit sind es aber schon 32%. Und man rechnet damit, dass es in den nächsten Jahren deutlich hochgehen wird. Es kommt ja noch etwas dazu. Wir wissen ja alle, dass mittlerweile die Idee des Elektroautos so langsam Freunde gewinnt. Auch wenn die Autoindustrie sich sehr träge anstellt, weil sie ja nun Tausende, Zigtausende von Patenten hat, die sie sich bezahlen lässt. Und wenn die plötzlich nicht mehr genutzt werden würden, dann wäre eine riesige Einnahmequelle weg. Aber es gibt ganz interessante Alternativen. Renault zum Beispiel kommt im Laufe des Jahres oder Ende des Jahres mit einem Auto, welches 140 Kilometer pro Stunde fahren können soll und 160 Kilometer Reichweite hat.
Ein bisschen
in der
wenig.
Größenordnung.
Ist ein bisschen wenig.
Es ist noch zu wenig. Aber das ist so der erste Schritt. Ein Problem ist nur die Akkus. Ein Akku dafür würde so um die 15.000 Euro zusätzlich zum Auto kosten. So, und aus dem Grund geht man da den Weg, dass man diese Akkus nur least, dass die also ausgetauscht werden an Ladestationen, dass man auch über die Lebensdauer des Autos andere, neuere Akkugenerationen bekommen könnte. Das ist sicherlich eine interessante Geschichte. Mitsubishi will auch kommen mit dem MIF, iMIF heißt der sogar, auch ein Elektroauto. Dann natürlich General Motors kommt mit dem Volta und die deutsche Tochter Opel will den Ampera jetzt tatsächlich bringen, wobei ich sagen muss...
Macht jetzt in Berlin 1000 Stück, in diesem Jahr noch.
Ja, aber das ist ja nicht offiziell zum Kaufen, sondern zum...
Als Test.
Ja. Wobei Opel ja in Kalifornien schon mal ein Auto laufen hatte, als damals der Gouverneur durchgesetzt hat, dass man einen bestimmten Anteil an Elektroautos pro Hersteller haben musste. Und dagegen haben die dann massiv geklagt, obwohl Opel dann schon Autos hatte. Die haben die aber nur verleased. Und als sie das Gesetz dann, die Industrie, das Gesetz gekippt hatten, dann haben sie die Autos zurückgenommen. Keiner konnte sie kaufen. Ich glaube, zwei sind übrig geblieben mit irgendwelchen Tricks. Und später haben dann findige Journalisten in der Wüste diese zerstörten Autos gefunden. Also man wollte definitiv kein Elektroauto. Die Verknüpfung zur Mineralölindustrie ist ja doch zu massiv.
Also beim Elektro sind wir mittlerweile bei der Batterie bei 600 bis 800 Euro pro Kilowattstunde. Wenn man das so 15 oder 20, kann man ja ausrechnen.
Für 100 Kilometer.
700 Euro. 20 Kilowattstunden soll mein Auto haben. Das sind 14.000 Euro.
Ja,
und das ist 20 Kilowattstunden ist nicht viel.
Nein, das ist nicht so viel.
Aber 14.000 Euro, das muss noch irgendwie was Besseres erfunden werden.
Diese Entwicklungen gehen ja auch weiter. Wenn ich mir überlege, dass Daimler-Chrysler in Dresden ja vergangenes Jahr schon eingestiegen ist in eine Akkufertigung, in die Forschung und das vor allen Dingen an der Dresdner TU da sehr ganz interessante Aspekte und neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, dass man glaubt, dass man schon in diesem Jahr die Akkukapazität bei gleichem Volumen und Gewicht auf das Vierfache steigern kann, dann sind wir auf einem guten Weg. Wann das nun industriell umsetzbar ist, das müssen wir abwarten. Das lässt sich im Moment noch nicht abschätzen.
Das Vierfache, das wäre dann bei den 14.000 von eben geteilt durch 4. Das wären 3.500 Euro dann für den Satz, den wir eben bei
14.000
bezahlen.
Entweder das oder man kann natürlich auch umgekehrt rechnen und kann sagen, wir haben dann 640 Kilometer Reichweite.
Ja.
Oder eine Mischung dazwischen. Mhm. Also die Zukunft kommt. Natürlich gibt es viele Leute, die sagen, ja, aber der größte Teil des Stroms eines Elektroautos, der kommt ja immer noch aus Kohlekraftwerken, aus Atomkraftwerken. Die haben recht. Diese Leute haben definitiv recht.
Klar.
Aber da der Anteil der regenerativen Energien in den nächsten Jahren deutlich, überdeutlich wachsen wird, wird natürlich dieser Anteil zurückgedrängt. Nur was machen die, die mit normal Benzin oder Diesel fahren? Ja. Und Strom, der weniger von diesen umweltschädlichen Grundstoffen her gewonnen wird, der wird geringer werden. Alternative wird höher werden, aber die Benzinautos, die werden immer noch genau die gleichen Stinker sein wie vorher. Ja. Also das ist zu kurz gedacht und zu kurz gesprungen.
Irgendwann wird das auch zu Ende sein damit, denn ich glaube, so ein bisschen sollten wir den nächsten Generationen von dem Öl noch aufheben, denn es werden so viele Produkte benötigen Öl, dass es eigentlich unverantwortlich ist, damit zum Einkaufen zu fahren.
Gut, aber ich glaube, das interessiert die Leute, die das Öl haben, die das Öl fördern, die das Öl verkaufen, die daran Geld verdienen, nicht. Und wenn ich mir diesen Wahnsinn in Dubai ansehe, die haben ja so unendlich viele Milliarden in den Sand gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie eben Öl hatten. Wer so unverantwortlich mit seinen Rohstoffen, mit den Rohstoffen, die eigentlich der ganzen Welt gehören in irgendeiner Art, umgeht, der hat es eigentlich nicht anders verdient.
Gut, das wird nichts passieren. Irgendwo meine ich auch, es würde in diesem Turmbau zu Babel, der da jetzt da mit 827 Meter gebaut worden ist, da wäre schon so was Biblisches eingebaut, als würde der mal umkippen oder irgendwas. Dass wir immer noch das Sprachgewirr haben, das hat sich ja schon verbessert. Vielleicht passiert was ganz, ganz anderes dabei. Also ich finde das auch, das ist Protzerei. Das muss doch nicht sein.
Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, das war mal so ein ganz kurzer Überblick über das, was geschieht. Also Erdöl wird teurer werden. Wer die Möglichkeit hat, auszusteigen, ist klar. Erdöl ist ein Politikum. Wenn ich mir ansehe, die Geschäfte, die Tony Blair damals gemacht hat, der heute noch damit Geld verdient. Ja. Und was die Bush-Administration gemacht hat mit den ganzen Lobbyisten. Also es ist einfach nur eine Schweinerei, was auf dieser Welt passiert. Und regenerative Energie halte ich für einen großen Segen. Und da sollten wir dann festhalten.
Und Rockefeller ist so ein Begriff, der Name ist so ein Begriff für die Anfänge des Ölgeschäfts.
Dafür tue ich den Daumen für uns
und jawohl,
für die Regenerativen nach oben und für Rockefeller nach unten. Tja, Ja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads, da gibt es Safe Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch. Ja. Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bis später.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.